SRF 2 Kultur.
SRF 2 Kultur, am Mikrofon Samuel Burri. Und nun das Ende der Welt. Wenn eine Katastrophe über uns hereinbricht, ein Sturm, ein Erdbeben, ein Atomunfall, wenn in der Folge der Strom ausfällt, Lebensmittel knapp sind, dann werden wir vielleicht nicht überleben. Doch Prepper sind für das Ende der Welt gewappnet. Sie bereiten sich auf Krisenszenarien vor und planen das Einbunkern zu Hause oder die Flucht in den Wald. Was steckt dahinter? Paranoide Gefühle oder Abenteuerlust? Sollten wir uns alle vorbereiten? Und wenn ja, auf was?
Es sei knapp, sagt der Chefarzt. Derzeit kann nicht operiert werden hier. Gliedmaßen werden, falls nötig, amputiert. Nochmals der Hinweis. Menschen mit dem K1N0-Virus ist es verboten, Zähne und Altersheimen auf weniger als 100 Meter.
Der Bericht aus Zürich. Seit 40 Tagen also verbreitet sich das rätselhafte Virus K1N0 in Windeseile um den Erdball. Wer auf die Straße tritt, riskiert sich zu infizieren. Steckungswege sind weiterhin Leute meiden den öffentlichen Raum, gehen nicht mehr zur Arbeit. Seit die Lebensmittelversorgung zusammengebrochen ist, kommt es immer öfters zu Plünderungen und bewaffneten Raubüberfällen. Etwa
im Notfall, da ja, muss jeder für sich selbst schauen.
Wenn sie sich ausplündern lassen, verhungern sie. Also dann wird geschossen.
Natürlich ist auch aus China keine Hilfe zu erwarten. So viel zum Eurocrash. Und zum Schluss nochmals die wichtigsten Verhaltensregeln der Landesregierung. Gehen Sie sparsam mit den restlichen Lebensmitteln und Energie um. Sollten Sie noch Trinkwasser haben, immer abkochen und öffnen Sie unbekannten Personen nicht Ihre.
Also man sollte das vielleicht in sein Kalkül einbeziehen, dass der Mensch nicht nur solidarisch sich in solchen Situationen verhalten wird.
Prepper, von to prepare, vorbereiten. Prepper bereiten sich vor auf das Ende unserer Zivilisation, auf Krisenszenarien, vom Stromausfall bis zum Weltuntergang. An was die Welt zugrunde gehen wird, ist unsicher, sei es eine Pandemie, wie im Szenario soeben, oder der Zusammenbruch des Finanzsystems, oder ganz einfach ein Meteorit. In den USA sind die Prepper bereits eine respektable Subkultur. Geschätzt wird, dass 1% der US-Bevölkerung auf eine Katastrophe vorbereitet ist. Das wären dann 3 Millionen Menschen. Ob es wirklich so viele sind, oder nur Hunderttausende, Zehntausende? Jedenfalls genügend, um eine Fernsehserie daraus zu machen.
This is Doomsday Preppers. Across the country, there is a growing darkness, a belief that the end of days is near.
I'm preparing my family for the total destruction of the power grid.
Die Doku-Soap Doomsday Preppers stellt Prepper vor. Eine Familie rennt in Schutzanzügen im Haus umher. Ein Mann betreibt sein Auto mit Holz. Ein anderer dichtet sein Apartment in New York gegen Vulkanasche ab. Leute haben sich einen unterirdischen Bunker gebaut oder zumindest eine Röhre im Garten, um für die Krise gerüstet zu sein.
This is Doomsday Preppers.
Geistiger Vater der Prepper-Bewegung ist James Wesley Rawls, ein konservativ-christlicher Ex-Offizier, der hunderttausende Bücher verkauft und mit seiner Familie auf einer geheimen Ranch lebt. Sein bekanntestes Buch heißt How to Survive the End of the World as We Know It – Wie man das Ende der Welt überlebt. In der deutschen Übersetzung ist der Titel etwas weniger dramatisch – Überleben in der Krise. Es ist ein Standardwerk. Rawls schreibt:
In den vergangenen Jahren waren wir Zeugen wachsender Terrorbedrohungen und wirtschaftlicher Instabilität. Eine Vorbereitung ist dringend zu empfehlen. Mit der richtigen Vorbereitung können Sie Ihre Familie vor zahlreichen Bedrohungen schützen.
Rawls warnt vor einer Kettenreaktion von Katastrophen. In der Folge würden die Menschen aus den Städten aufs Land flüchten, wo es leere Ferienwohnungen hat und Gemüse angebaut wird. Rawls beschreibt über 287 Seiten Themen wie Zufluchtsort, Fluchtfahrzeuge, Vorratshaltung, Tauschhandel, Gemüseanbau, Tierhaltung, Zahnheilkunde, Schusswaffen und Munition. Prepper gibt es auch bei uns. Die Swiss Survival Organization betreibt im Internet ein Forum. Dort tauschen sich vorwiegend Männer über Katastrophenszenarien aus. 1700 aktive Mitglieder sind es, jeden Monat kommen 50 neue dazu. Sie überlegen sich, welche Vorräte sind nötig, um sicher überleben zu können? Wie geht man mit Plünderern um? Und sie diskutieren ihre Anschaffungen, etwa mit Bildern ihrer neuen Taschenlampe. Gegen außen sind Prepper verschwiegen. Wer sich vorbereitet, will nicht, dass andere das erfahren. Denn die reagieren oft mit Unverständnis. Außerdem sollte man nicht verraten, dass man Lebensmittel bunkert. Das weckt im Krisenfall Begehrlichkeiten. In einem Waldstück nahe der Autobahn bei Bern treffen wir Tom.
Ja, kann ja immer was passieren. Also ich denke, ein realistisches Szenario ist, dass zum Beispiel mal der Strom ausfällt. Das Motto ist halt immer vorbereitet sein.
Wir suchen Holz, um ein Feuer zu machen. Es hat geschneit.
Es ist halt alles ein bisschen feucht, aber wenn man genug lang sucht, dann findet man auch. Jawohl.
Tom ist Student, 27, sportlich, groß, dunkle Locken.
Ich suche im Prinzip abgebrochene Äste, die nicht direkt am Boden liegen, die vielleicht über ein paar Äste drüber liegen und die dann Zeit hatten, an der Luft zu trocknen.
Mit dabei hat Tom seinen dunkelgrünen Rucksack. Ein besonderer Rucksack.
Der Rucksack ist eigentlich, so wie er jetzt ist, ist er dafür konzipiert, dass ich nur den Rucksack schnappen muss, Schuhe anziehen und eine Jacke und dann bin ich eigentlich gerüstet, um 3 Tage draußen zu überleben, wenn man das so sagen will.
Dieser sogenannte Fluchtrucksack gehört zur Grundausstattung der Prepper. Tom hat Tage, ja Wochen damit verbracht, den Inhalt zusammenzustellen, im Internet nach günstigen Angeboten gesucht.
So. Der Rucksack an und für sich ist so gepackt, dass wir die wichtigsten Sachen stets griffbereit haben. Am Beckengurt haben wir eine Verbandspackung, Nastücher. Und auf der anderen Seite haben wir dann Pfefferspray zur Selbstverteidigung, ein Schweizer Taschenmesser, ein Monokular und noch ein Päckchen Kippen für den Notfall.
Im Rucksack zudem 2 Messer, Feuerstahl, um Funken zu schlagen, etwas leicht brennbares Holz, ein Notlicht, 2 Taschenlampen, eine LED-Laterne, eine Notfallapotheke, Regenponcho, Sonnenbrille, Isolierdecke, Trillerpfeife, Notkocher, Brennsprit, Tasse, Leuchtweste, Pinzette, Schere, Stifte, ein Überlebenshandbuch, 2 Powerriegel, Abfallsäcke, Wasserflasche, Entkeimungstabletten, Schnur, Seil, Mütze, Handschuhe, Ersatzwäsche, Schal, Solarladegerät, Spielkarten, Batterien, ein USB-Stick.
Mit meinen persönlichen Dokumenten sind verschlüsselt drauf.
Wäscheklammern, Nähset, Alukochflasche, Taschenkocher, Topf, Wasserkanister 10 Liter.
Dann als nächstes haben wir ein Mikrofasertuch, um sich trocken zu reiben, um am Morgen Tau sammeln zu können und dann es auszuringen und das Wasser davon in den Behälter zu leiten.
Dann noch Schoki, Gewürz, Zucker, Tee, Kaffee, Bouillon, Linsensuppe, Thunfisch, Haferflocken, Reis und NRG5-Energieriegel. Im letzten Fach Schlafsack, Hängematte, Plane, Zeltstangen und eine Tasche, falls im Rucksack nicht für alles Platz sein sollte. 16,5 Kilo wiegt der Fluchtrucksack. Doch das Material alleine genügt nicht.
Man muss auch wissen, wofür werden die einzelnen Gegenstände eingesetzt und welche anderen Anwendungen haben diese Gegenstände. Also jedes Ausrüstungsteil in meinem Rucksack hat 2, wenn nicht 3 Anwendungsgebiete.
Und darum geht Tom in seiner Freizeit regelmäßig in den Wald, übernachtet in der Hängematte oder macht Feuer.
Es macht Spaß, wenn man in der Gruppe dann rausgehen kann und dann auch mit der Freundin dann ein Feuer macht und sie dann jubelnd umherrennt, wenn sie dann geschafft hat, ein Feuer zu machen ohne Feuerzeug. Also das ist schon cool.
Machen wir also ein Feuer im nasskalten Wald. Dafür legt Tom erst einige Äste auf den nassen Boden, darüber eine Pyramide aus Ästchen.
So ein Feuer bei schlechten Witterungen ist wie ein kleines Kind. Man muss sich wirklich gut drum kümmern. Und wenn es dann groß ist, dann geht es schon fast von alleine.
Unter die Äste ein ausgefranstes Tampon. Dann schlägt Tom mit dem Fire Steel, einem Metallstab, Funken. Das Tampon fängt Feuer und schon bald brennen die kleinen Äste.
So, jetzt fängt es richtig an zu.
Retten ist für Tom eine Lebensphilosophie.
Es gibt mir ja, das Gefühl, wenn was passiert, ich habe immer noch einen Plan B oder einen Plan C. Oder je nachdem, wie viele Pläne das man hat. Aber es gibt immer einen Ausweg und man versucht sich halt optimal für jedes Szenario zu rüsten.
Doch auf alles vorbereitet sei er nicht, gibt Tom zu. Mit seinem Rucksack kann er 3 Tage überleben. Der Notvorrat zu Hause reicht für eine Woche. Eine Woche Notvorrat. Das ist auch, was das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung in einem Merkblatt empfiehlt. Man gehe davon aus, dass ein Versorgungsunterbruch nicht Monate, aber doch mehrere Tage dauern könnte. Lebensmittel, Kerzen, Radio mit Batterien, Taschenlampe und 9 Liter Wasser pro Person gehörten in den Notvorrat, so der Bund. Notvorrat für einen Monat bis ein halbes Jahr, das empfiehlt Reto Schettli.
Also in den 70er Jahren war es ja ganz normal, das Klugerrat Notvorrat.
Schettli füllt Getreide und andere Lebensmittel in Dosen. Das ist sein Geschäft.
Die stellen wir jetzt da in die Maschine, drücken Start. Jetzt wird der Sauerstoff rausgezogen.
Ohne Sauerstoff ist der Inhalt 15 bis 20 Jahre haltbar.
Und nachher hört man dann ein leichtes Zischen.
Gerste, Dinkelflocken, Milchpulver, Zucker, Bouillon, Kichererbsen, alles füllt er ab.
Jetzt wird begast und anschließend gleich verschlossen. Sauber versiegelt, perfekt verpackt für die Langzeitlagerung.
Die Dosen verkauft Schettli in seinem Ladenlokal und im Internet unter sichersatt.ch. Am besten verkauft sich das Monatspaket. Eine Schachtel mit 10 2 Liter Metallbüchsen und weiterem Inhalt für 280 Franken.
Also das ist zum Beispiel eine Dose Vollmilchpulver, 900 Gramm, Bohnen, eine Dose Risotto-Reis.
Und die Krönung, die NRG5-Riegel aus Weizen. Notfallnahrung, die auch in der humanitären Hilfe eingesetzt wird. Extrem energiereich.
Ich sage immer, das ist eigentlich dichter wie Gold für mich und man kann es noch essen. Und da kann man jetzt einfach abbrechen. Es ist staubtrocken.
Es ist tatsächlich trocken.
Es ist ziemlich neutral gehalten, finde ich gut. Es ist leicht süßlich. Das ist wunderbar komprimierte Nahrung, wirklich für den Notfall.
Seine Kunden, die Notfallnahrung kaufen, seien ganz normale Leute, so Schettli. Prepper hingegen würden sich viel intensiver mit dem Thema auseinandersetzen. Krisen sind gut für Reto Schettlis Geschäft. Etwa der Reaktorunfall von Fukushima, nachdem die Bestellungen angezogen haben. Aber Angst verbreiten will er nicht. Im Gegenteil.
Darum haben wir einen zeitgemäßen Opferort, wo man kaufen kann, einlagern und vergessen. Und um das geht es am Schluss auch, dass man das ganze Thema auch wieder vergessen kann und zum Alltagsgeschäft rübergehen. Weil ich träume auch lieber von einer Blumenwiese als vom Stromausfall und nichts geht mehr.
Willi Bucher, das ist nicht sein richtiger Name, ist um die 50, lebt in der Ostschweiz auf dem Land und ist ein Prepper.
Es ist schon eine Lebensweise geworden. Wir haben Lebensmittel eingelagert für 2 Jahre. Der einzige Unterschied, ich habe einfach für lange, sie für einen Tag.
Buchers Prepperreich ist unter der Erde.
Gehen wir mal in den Keller.
Dass Willi Bucher sich auf eine Krise vorbereitet, weiß nur sein Bruder und seine Frau natürlich.
Das Haus wurde auch umgerüstet. Jetzt haben wir jetzt auch einen neuen Wärmepumpe-Boiler.
Weil das ist auch Zukunft, Energiekosten, Solarstrom, oder? Dann haben wir hier das kleine Lebensmittellager.
Das kleine Lebensmittellager sind 3 Kellerwände mit Gestellen, bis oben gefüllt, vor allem mit Büchsen.
Marmelade, Vitamingetränke, Süßigkeiten, ganz wichtig. Hier haben wir Milchpulver, Tee. Die großen Mengen habe ich im anderen Keller. Was wir gerade so brauchen, Sahne, Salz, Soßen, Schnaps. Ich trinke selber keinen Alkohol. Das ist als Tauschartikel gedacht, weil die Alkis werden den Alkohol brauchen, oder? Und werden ihn eintauschen gegen anderes. Dann gehen wir weiter. 140 Kilo Reis. Hier ist ein 5 Kilo Säcken. Die sind luftig zu. Zucker, das sind insgesamt habe ich etwa 80 Kilo. Mehl, da habe ich auch etwa 80 Kilo. Dann eben noch mehr Nudeln. Hier sind etwa 30 Kilo Spaghetti.
Im Keller auch noch etwa 600 Liter Wasser. Ein Raum weiter die Ausrüstung.
Gegen Grippepandemie habe ich hier einige hundert Masken, weil eine Schutzmaske sollte man nur 2-3 Stunden tragen. Für den Fall, dass eine Grippepandemie kommt, Schutzanzüge. Das sind militärische Schutzanzüge. Also auch wenn es jetzt einen Krieg geben würde mit ABC-Waffen, sind wir hier voll geschützt mit Stiefel, Handschuhe, Gasmasken, alles ist hier. Dann haben wir Kampfanzüge.
Sind Sie ein bisschen Militärfreak?
Ja, weiß nicht so recht. Nein, aber diese Anzüge, also wenn es wirklich eine Krise geben würde, die halten Jahre.
Außerdem im Keller kugelsichere Westen, Nachtsichtgerät, Notlampen, Stacheldraht, Notfallkoffer, Feldbetten und ein Petrolofen. Wir gehen wieder rauf.
Zur Selbstverteidigung, da haben wir Waffen. Also im Moment habe ich 6 Gewehre, es werden aber jetzt nächste Woche 3 dazugekauft. Dann habe ich jetzt 2 Pistolen, eine Pistole kommt nächste Woche auch noch dazu. Dann habe ich 3 Pistolen, das reicht uns, oder? Munition habe ich etwa 5000 Schuss.
Neben den Schusswaffen für alle Zwecke auch noch hier Silber, Gold, Bargeld und die wichtigsten Papiere. Das Preppen begann für Willy Bucher 1999. Als man vor Computerabstürzen wegen dem Jahr 2000 warnte. Das sei für ihn ein Weckruf gewesen. Seither bereitet er sich auf Krisenszenarien vor.
Also ich bin mal vorbereitet auf eine große Depression. Also ich rechne mit einem Zerfall des Dollars in den nächsten Jahren. Und dann, ja, ich rechne natürlich mit einigem. Ich rechne mit einer großen Pandemie, die ist überfällig. Letztens habe ich gerade einen Beitrag gesehen im Fernsehen. Ich habe ja noch mehr Krisenszenarien, oder? Und da gibt es schon Szenarien, wenn es zum Beispiel über 14 Tage keine Lebensmittel mehr zu kaufen gäbe, dann können Sie mit Plünderungen rechnen. Wenn Sie sich ausplündern lassen, verhungern Sie. Also dann wird geschossen.
Dass andere Leute denken könnten, Willy Bucher sei ein Spinner, versteht er zwar. Doch die anderen würden eben an ein Happy End glauben, er hingegen nicht. Und deshalb sichere er sich ab.
Lebensmittelvorrat, das ist einfach eine Lebensversicherung. Wie viele Schweizer haben eine Lebensversicherung für sich, fürs Geld? Der Schweizer, dem ist das Geld das Wichtigste. Das hat er, aber nehmen wir an, es gibt nichts mehr zu kaufen fürs Geld, da ist er überhaupt nicht versichert.
Trotz seiner Lebensversicherung im Keller und den ganzen Vorbereitungen, Willy Bucher hofft nicht unbedingt, dass es zum Zusammenbruch der Zivilisation kommt.
Muss gar nichts passieren. Ich kann auch weiterleben, wenn nichts passiert. Ohne Probleme. Ich habe sogar Freude, wenn nichts passiert. Es gibt andere, die rufen es herbei. Also wenn man so in Überlebensforum schaut, viele haben so die Nase voll, die glauben, es geht das Paradies los. Die haben keine Ahnung. Wenn das Chaos ausbricht, kommt die Hölle auf Erden, oder?
Derweil lebt Willy Bucher in seinem kleinen Prepper-Paradies auf dem Land. Ein gemütlicher Garten mit Hühnern und Obstbäumen. Das Ganze ist mit Palisade und Metallzaun gesichert.
Man
Ich glaube, es ist eine Krise gegeben, gerade was um Leben und Tod geht. Da müsste man Grundstück absichern mit Sandsäcken, dass man schießen kann, dass man nicht getroffen wird, oder? Und das müsste man rund ums Haus machen. Ja. Okay, Gönnerle.
Verteidigung, bis auf die letzte Patrone. Ein asoziales Verhalten?
Ja, das ist dann am Schluss, also wenn es wirklich zu einer Katastrophe kämen würde, dann ist das nicht asozial, dann ist das der pure Kampf ums Überleben. Das wäre dann eigentlich das darwinische Gesetz, der Stärkste überlebt, oder? Und so wird es kommen.
Preppen sei eine neodarwinistische Ideologie, schreibt der französische Soziologe Denis Duclos, der sich mit dem Phänomen auseinandergesetzt hat. Er relativiert aber.
Abgesehen von den paar Verrückten in ihren Reihen sind die meisten Prepper einfach nur zwanghafte Konsumenten, vergleichbar mit den Leuten, die vor Feiertagen die Supermärkte leer kaufen.
Daran änderten auch Kenntnisse von Überlebenstechniken wenig, so Duclos. Und er übt Kritik.
Wer sich ganz auf die Erwartung der Katastrophe fixiert, wird nicht darüber nachdenken, was im Augenblick gerade geschieht.
Was den Preppern fehle, sei eine gesellschaftliche oder politische Perspektive, welche über das bestehende System hinausweise. Es fehle etwa der Gedanke, dass die zivilisierte Menschheit den Lauf der Dinge korrigieren könne. Am Risk Center der ETH Zürich, in einem hellen, karg eingerichteten Raum, sitzt Professor Wolfgang Kröger.
Ich kann Ihnen nur sagen, mein Weinkeller würde einen Monat überstehen, höchstwahrscheinlich. Mein Lebensmittelvorrat ist nicht sehr üppig. Was soll man da machen? Ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst beantworten.
Wolfgang Kröger leitet das Institut der ETH, das sich mit Krisen beschäftigt und der Wahrscheinlichkeit, mit welcher sie eintreten könnten. Erdbeben, Ressourcenknappheit, Kernschmelze, Stromausfall, Zusammenbruch des Finanzsystems, um nur einige Beispiele zu nennen. Weil heute viele Systeme voneinander abhängig sind, etwa das Internet vom Stromnetz, die Stromversorgung hingegen auch von Computern, werden Risiken immer schwieriger einzuschätzen. Am Risk Center arbeiten Wissenschaftler aus den Gebieten Technologie, Finanzen, Naturkatastrophen, Sicherheit und Informationssicherheit zusammen und diskutieren Risiken aller Art.
Dass man sich darüber Gedanken macht, ob so etwas möglich ist, wie es abläuft, welche Konsequenzen das hat, das finde ich gut. Ich möchte aber etwas hinzufügen. Man sollte diese Überlegungen auch nutzen und zu schauen, sich zu fragen, ob man nicht noch etwas tun kann, um solche Notfälle zu verhindern, zu vermeiden. Oft können wir das und auf der Basis von solchen Analysen und Szenarien, die man sich überlegt, zeichnen sich dann auch echte Verbesserungsmöglichkeiten in Anlagen, in Systemen ab.
Auch bei Wolfgang Kröger herrscht, wie beim Soziologen Duclos, der Gedanke vor, dass eine andere Welt möglich ist. Jedoch nicht unbedingt auf der gesellschaftlichen Ebene, sondern auf der technischen, indem man Risiken erkennt, eliminiert oder minimiert. Kann man das Risiko einer Krise überhaupt berechnen? Man kann, aber...
Es gibt immer Tendenzen, ich sag's nochmal, solche Zahlen zu ernst zu nehmen oder auch ihnen gar nicht zu trauen, auch zu über- oder unterschätzen. Mit Blick auf die Kernenergie, da sind wir ja heute international so weit, dass es Richtgrößen gibt, Zielgrößen gibt für die Wahrscheinlichkeit eines Kernschmelzunfalls. In der Schweiz wird gefordert, dass man zeigt, dass so etwas nicht häufiger ist als 10 hoch minus 5.
10 hoch minus 5 bedeutet, alle 100.000 Jahre kommt rechnerisch bei einem Reaktor eine Kernschmelze vor. Die Statistik der bisherigen Reaktorunglücke weltweit ergibt aber ein anderes Bild, nämlich eine Kernschmelze alle 5.000 Jahre. So Wolfgang Kröger. Die Zahlen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Oft weiß man nicht alles über die Zusammenhänge, etwa beim Beispiel Finanzkrise.
Es ist ein Problem einer für mich zumindest unvorstellbaren Komplexität, weil vieles so fürchterlich verwoben geworden ist in unserer Welt. Jemand hat das mal so nett beschrieben und hat gesagt, wir haben zusammengesessen und haben uns überlegt, was zu machen ist. und haben dann ein Pflaster auf eine Stelle geklebt und dann kam das Blut an einer anderen Stelle raus. Also oft kennt man diese Zusammenhänge, diese möglichen Kaskaden, wir nennen das dann auch Interdependenzen, nicht. Und das macht das Ganze dann auch so schwierig.
Die Wissenschaft versucht also einzuschätzen, wie hoch das Risiko einer Krise ist. Doch etwas weiß sie bestimmt nicht, wann ein Krisenereignis eintritt. Sich vorbereiten, wie dies gewisse Prepper tun, würde Professor Wolfgang Kröger nicht. Doch was immer gut ist, sei Zeit zu kaufen.
Und wenn man Zeit kaufen kann, zu einem vernünftigen Preis, halte ich das eigentlich für ganz sinnvoll. Sowohl auf der privaten als auch auf der gesellschaftlichen Ebene mit Blick auf Vorsorgemaßnahmen, die der Staat ergreifen muss.
Zeit kaufen bedeutet, dass man in einer Krise Kapazitäten hat, zu überlegen, was getan werden muss. Zeit kaufen kann man mit einem Fluchtrucksack oder Kerzen im Schrank, Batterien und einigen Tagen zu essen, sodass die Krise nicht gleich zum absoluten Notfall, zur Panik ausartet. Zeit kaufen ist genau das, was Prepper tun. Bloß könnten sie wohl auch etwas weniger Zeit kaufen. Doch was ist jetzt mit dem Weltuntergang? Kommt das Ende der Welt, so wie wir sie kennen? Wann kommt es? Am 21. Dezember? Oder irgendwann?
Ich glaube, man kann kein Datum nennen, wenn eine Katastrophe passiert, oder?
Ich denke nicht, dass die Chance auf so eine Katastrophe ist sehr, sehr gering, denke ich mal, hier in der Schweiz.
Ich glaube, die Angst vor dem Zusammenbruch der Zivilisation, die hat es sehr oft gegeben. Es hat auch Zusammenbrüche der Zivilisation in einer Form, wie wir sie vorher gekannt haben, gegeben. Ich denke an Nazi-Deutschland oder an eine Zeit extremen Faschismus.
Wenn ich wüsste, da kommt ein Komet oder was auf uns zu, dann sitze ich da raus auf meinem Bänklein mit der Frau, mit der Flasche Wein oder Schnaps und dann warten wir das Ding ab. Was anderes könnte man nicht machen.
Lieber vorbereitet und da liegt der Rucksack halt in der Ecke und muss ihn immer wieder ein bisschen umpacken. Macht mir auch Spaß, den ein bisschen zu verbessern.
Weltuntergang würde ja bedeuten Ende, Schluss, aus. Also was will man da preppen?
Was mich mutig stimmt, ist, dass der Mensch sich eigentlich dann auch immer wieder aufgerafft hat und was Neues, zum Teil auch deutlich Besseres geschaffen hat. Da können wir auch ein kleines bisschen Hoffnung haben in die Kräfte der Menschen.
Sie hörten Kontext zum Phänomen des Preppens, der Vorbereitung auf den Zusammenbruch unserer Zivilisation. Das war eine Sendung von Samuel Burri.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.